SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Gutzi geben bei Elektroautos. Ihr Marktanteil soll von 3% auf 10% steigen in gut 2 Jahren, fordern die Autoimporteure. Nur, wie soll das gehen? Sie machen für den russischen Präsidenten Putin die Drecksarbeit. Gespräch über eine Söldnergruppe in Syrien, die es eigentlich gar nicht gibt. Dann Kampf ums Zürcher Stadtpräsidium.
Zusammen mit den Akteuren aus der Kulturszene machen und das braucht. Das
Corinne, ist so. Du darfst schon reden, aber es ist jetzt nicht deine Zeit.
Leutenecke gegen Mauch bei uns im Ton. Und um 13 Uhr, Nelson Mandela war schon vor 20 Jahren klar. Cyril Ramaphosa ist mit seinen Führungsqualitäten der Mann der Zukunft in und für Südafrika.
I wish to take this opportunity to commend my comrade.
Jetzt wird Ramaphosa Präsident Südafrikas und ist ganz oben, ist unser Tagesgespräch um 1. Rendezvous mit Simon Loy, guten Mittag. Die Autoindustrie gibt sich noch gut 2 Jahre Zeit. 2 Jahre, um den CO2-Grenzwert von Neuwagen zu senken auf 95 Gramm pro Kilometer. Heute liegt der Wert bei 134 Gramm. Mit Verbrennungsmotoren allein sei dieses Ziel aber nicht zu erreichen, sagen nun die Autoimporteure. Ihr Verband Auto Schweiz verlangt, dass mehr Elektroautos auf die Schweizer Straßen kommen. Unser Fachmann für Mobilität, Matthias Heim, war an der Medienorientierung von Auto Schweiz und ist jetzt bei mir im Studio. 2 Jahre sind sehr kurz. Warum kommen die Autoimporteure erst jetzt mit dieser Forderung?
Ja, das Zeitfenster wird immer kleiner, eben um dieses Ziel von 95 Gramm zu erreichen. Und wird es verfehlt, dann drohen saftige Bußen. Kommt hinzu, dass der durchschnittliche CO2-Ausstoß zuletzt nur noch langsam gesunken ist und die Entwicklung derzeit sogar in die andere Richtung geht, nämlich 4x4 Autos sind in der Schweiz so beliebt wie nie zuvor. Und das sind Autos, die überdurchschnittlich viel CO2 ausstoßen.
Verlangen kann man schnell etwas. Wie aber will Autoschweiz erreichen, dass in der Schweiz signifikant mehr Elektroautos gekauft werden?
Ja, es ist ein ganzer Strauß an Forderungen. Es braucht grundsätzlich einmal mehr Modelle, mehr Elektroautos, dann auch mehr Hybridfahrzeuge mit Elektro- und Verbrennungsmotor, eine Harmonisierung bei der Besteuerung von Elektroautos. Hier hat fast jeder Kanton ein anderes System. Und dann braucht es auch eine bessere Ladeinfrastruktur.
Bleiben wir kurz bei diesen Ladestationen. Braucht es überhaupt mehr? Ist die Dichte denn nicht schon recht hoch in der Schweiz?
Ja, in der Tat hat die Schweiz eigentlich schon ein sehr gutes Netz an Ladestationen. Derzeit sind es über 2000 Stationen. Allerdings gibt es nach wie vor auch noch weiße Flecken auf dieser Schweizer Karte. Dann ist es aber auch so, dass die Stationen oftmals etwas versteckt sind in Parkhäusern, bei Hotels oder Stromunternehmen und ein Elektroautofahrer oder eine Elektroautofahrerin muss gewissermaßen wissen, wo sie dann ihr Auto aufladen kann. Auto Schweiz möchte deshalb ein dichteres Netz mit sichtbareren Stationen.
Aus Deutschland kennen wir ja die Elektroprämien. Wer ein neues Elektroauto kauft, bekommt ein paar tausend Euro auf die Hand. Warum fördern das die Autoimporteure für die Schweiz eigentlich nicht?
Ja, für sie ist es nicht der richtige Weg. Vielmehr wollen sie, dass die öffentliche Hand und Private in die Infrastruktur investieren, um so der Elektromobilität zum Durchbruch zu verhelfen. Kommt hinzu, dass auch der Erfolg von solchen Prämien zwiespältig ist. In Deutschland haben sie keinen Boom bei den Elektrofahrzeugen ausgelöst und in den Niederlanden sieht man, dass die Verkehrszahlen wieder zurückgegangen sind, nachdem die Regierung die Förderung ausgesetzt hat.
Auch der Schweiz gibt sich für mich so ein bisschen als großer grüner Ritter. Matthias Heim, ist der Verband tatsächlich so grün, wie er sich nun gibt?
Genau das habe ich den Direktor von Auto Schweiz, Andreas Burgener, vorhin auch gefragt. Hier seine Antwort.
Es ist uns ernst mit alternativen Antrieben. Wir brauchen das, weil sonst werden wir unglaublich Probleme haben mit Bußen. Und da macht es auf jeden Fall mehr Sinn, in alternative Antriebe zu investieren.
Noch ein Wort zu diesen Bußen, die sind in der Tat kostspielig. Für jedes Gramm nämlich, die über den 95 Gramm liegen, müssen die Importeure zahlen. Das sind pro Fahrzeug bis zu 150 Franken. Und da kommen natürlich dann rasch einmal ein paar Millionen zusammen. Der Druck der Politik mit den CO2-Vorgaben und den drohenden Bußen, das sind dann letztendlich die Haupttreiber für diese aktuelle Elektrooffensive.
Live im Rendezvous-Studio Matthias Heim, vielen Dank. Nun weitere Meldung des Tages mit Mara Zennhäusern.
In der Schweiz sind zwar auch im letzten Jahr weniger Bücher verkauft worden, diese waren jedoch günstiger als in den Vorjahren. Deshalb konnte der Negativtrend in der Deutschschweiz etwas abgeschwächt werden, teilte der Schweizer Buchhändler- und Verlegerverband mit. Zu den Zahlen: knapp 15 Millionen gedruckte Bücher wurden 2017 in der Deutschschweiz verkauft. Damit ging der Umsatz um knapp 3% zurück. 2016 waren es noch über 4%. In der Schweiz haben im vierten Quartal des letzten Jahres mehr Menschen gearbeitet als im Jahr zuvor. Die Erwerbslosenquote sank auf 4,5%, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Damit ist die Erwerbslosenquote höher als die Arbeitslosenquote, weil in dieser nur die gemeldeten Arbeitslosen mit einbezogen werden. Laut Statistik stieg die Zahl männlicher Arbeitskräfte um gut 1%, jene der erwerbstätigen Frauen nahm um 0,1% zu. Der Detailhändler Coop hat im letzten Jahr mehr Gewinn gemacht. Unter dem Strich verdiente die Coop-Gruppe 485 Millionen Franken. Das sind 10 Millionen oder über 2% mehr als im Vorjahr. Besonders gefragt waren Bio und Nachhaltiges, wie Coop weiter schreibt. Der Umsatz stieg um rund 3% auf gut 29 Milliarden Franken, wie die Gruppe bereits Anfang Januar mitgeteilt hatte. Die Regierung des Kantons Bern hat einen Kredit von 7,2 Millionen Franken bewilligt, um die Sturmschäden in Berner Wäldern zu beseitigen. Es bestehe dringender Handlungsbedarf, um Folgeschäden wie den Borkenkäferbefall zu verhindern, teilte der Kanton Bern mit. Der Wintersturm Burglind hatte im Kanton Bern etwa 400.000 Kubikmeter Holz geworfen. 1999, nach Orkan Lothar, war die Sturmholzmenge 10-mal so groß. Im Krieg gegen die radikal-islamischen Taliban und die Terrormiliz IS sind in Afghanistan das vierte Jahr in Folge mehr als 10.000 Zivilisten getötet oder verletzt worden. Damit sei die Zahl der zivilen Opfer im Vergleich zum Vorjahr um 9% gesunken, schreibt die UNO in ihrem Jahresbericht. Einer der Gründe sei, dass die Taliban ihre Herrschaft ausgeweitet hätten. In Gebieten, die vollständig von den Taliban kontrolliert würden, gäbe es keine Kämpfe mehr. Die UNO warnt allerdings, dass die tatsächlichen Opferzahlen weitaus höher sein könnten. Die nötigen unabhängigen Quellen seien kaum noch zu bekommen. Eine Affäre mit einer oder einem Angestellten. Für Mitglieder der australischen Regierung ist das künftig verboten. Der konservative Premierminister Australiens Malcolm Turnbull kündigte neue Richtlinien an, wonach sexuelle Beziehungen mit Mitarbeitern für Minister tabu sind, egal ob diese verheiratet sind oder nicht. Turnbull reagiert damit auf einen Seitensprung von Vizepremier Barnaby Joyce. Dieser gab zu, dass eine jüngere Ex-Mitarbeiterin von ihm ein Kind erwartet. Dieses Verhalten sei ein, Zitat, entsetzlicher Einschätzungsfehler gewesen, sagte Turnbull. Die Schweizer Biathletinnen haben an den Olympischen Spielen erneut ein Diplom geholt. Elisa Gasparin wurde im Einzelrennen über 15 Kilometer Achte. Gold ging an die Schwedin Hanna Öberg. Das Wetter: am Nachmittag gibt es weitere Niederschläge. Nördlich der Alpen steigt die Schneefallgrenze auf 1600 bis 2000 Meter. In den inneren Alpentälern schneit es noch lange bis auf den Talboden. Der Höchstwert liegt bei 4 Grad. Morgen lassen die Niederschläge allmählich nach. Mit 8 Grad ist es im Mittelland deutlich milder als zuletzt. Im Tessin gibt es am Nachmittag sonnige Abschnitte um 8 Grad. Morgen ist es mindestens teilweise sonnig bei 10 Grad.
Frauen sind weniger in Führungspositionen vertreten als Männer. Das zeigt die aktuelle Statistik des Bundes. Hat das auch mit Diskriminierung zu tun? Ja, findet eine Genfer Biologin, die nicht als Professorin an der Uni Genf angestellt worden war. Der Fall landete vor Bundesgericht. Heute sagt dieses Gericht, möglicherweise sei die Frau diskriminiert worden, ja, aber sie könne es nicht beweisen. Damit wird eine ganz grundsätzliche Frage aufgeworfen. Sascha Buchbinder.
2010 hatte die Universität Genf einen Lehrstuhl für Pflanzenbiologie ausgeschrieben. 92 Bewerbungen gingen ein, davon 85% von Männern. In die engere Auswahl für die Professur kamen drei Männer und eine Frau. Die Stelle erhielt letztlich ein Mann, der deutlich besser war als die einzige Kandidatin, sagte die Findungskommission. Die Frau wollte das nicht akzeptieren. Sie sei objektiv besser qualifiziert als der Kollege, meinte sie und verlangte eine Untersuchung. Das Genfer Universitätsgesetz gibt Frauen dazu die Möglichkeit, erklärt die Gleichstellungsbeauftragte Brigitte Mantilleri.
On est plutôt bien outillé. Il y a quelque chose qui a été mis en place, qui s'appelle la règle de préférence, qui permet donc à la personne minoritaire.
Eine Untersuchung wurde also eingeleitet. Und wirklich kam die Untersuchungskommission zum Schluss, dass bei dem Auswahlverfahren einiges nicht korrekt abgelaufen sei. Es gab Fehler bei der Auswahl und Gewichtung von Kriterien. Die Kommission empfahl eine Wiederholung und Ergänzung des Auswahlverfahrens. Allein die Findungskommission bestätigte kurzerhand ihren Entscheid. Daraufhin klagte die Biologin vor Verwaltungsgericht und bekam Recht. Das akzeptierte die Universität nicht und das Bundesgericht gibt nun der Universität Recht. Dass die Frau wahrscheinlich diskriminiert wurde, genüge nicht, urteilen die Lausanner Richter. Es gebe in diesem Bereich keine Umkehr der Beweislast. Die Forscherin hätte also die Diskriminierung beweisen müssen, was ihr nicht gelang. Genau auf diesen Punkt hat letztes Jahr das Eidgenössische Gleichstellungsbüro aufmerksam gemacht. Eine Studie kam zum Schluss, dass man die Beweislast nicht allein den Frauen aufbürden dürfe, wenn man gegen Diskriminierung bei Anstellungen vorgehen wollte. Die Gleichstellungsbeauftragte der Uni Genf hingegen fordert keine Gesetzesänderung. Das Problem sei grundsätzlich die Mentalität.
C'est un ancien doyen qui me l'avait dit, mais souvent les femmes qui sont trop brillantes font peur. Alors qu'un homme brillant, au contraire, on va se dire, il va porter un domaine, il va aller de l'avant. Et c'est des choses qu'il va falloir travailler, quoi.
Frauen, die zu brillant seien, machten eben Angst. Das habe ihr erst kürzlich ein Doyen der Universität so gesagt. Der Kampf für Gleichstellung sei eine langwierige politische Arbeit.
12 Uhr und gleich 42 Minuten. Wenn Leute, die es gar nicht gibt, getötet werden, sind wir in Syrien. Und weiter im Rendezvous. Wenn sich Corinne Mauch und Filippo Leutenecker Saures geben.
Filippo, das Triemli hat nicht eine halbe Milliarde Defizit, das ist einfach schlicht
falsch. Sie sind in der Schuld mit einer halben Milliarde.
Aber das ist also etwas anderes.
Dann sind wir mitten im Zürcher Wahlkampf und Nestlé will nicht mehr süß sein. Russische Söldner in Syrien sicher nicht, sagt der Kreml. Trotzdem sind offenbar einige Söldner letzte Woche bei einem US-Luftangriff ums Leben gekommen. Eine russische Nichtregierungsorganisation spricht von 8 getöteten Russen. Laut US-Angaben starben bis zu 200 Kämpfer beim Angriff im Osten Syriens. Das Thema dominiert in oppositionellen russischen Medien seit Tagen die Schlagzeilen. Ich fragte David Nauer in Moskau, was weiß man denn genau über diese Söldner?
Also gesichert weiß man nicht so viel, aber man hat dennoch ein Bild, das man sich so zusammensetzen kann aus verschiedenen Quellen. Also bei diesen Kämpfen handelt es sich offenbar um Söldner einer Söldnerarmee namens Wagner und die sollen vergangene Woche zusammen mit syrischen Truppen pro-amerikanische Gruppen in Syrien angegriffen haben. Die Amerikaner haben dann zurückgeschlagen und dabei sollen eben mehrere Russen getötet worden sein. Wie viele es genau waren, weiß man nicht. Die Rede ist von einem Dutzend bis zu 200 getöteten Russen. Eine offizielle Bestätigung dieser Ereignisse gibt es nicht. Der Kreml sagt, er wisse von nichts.
Ist es denn möglich, David Nauer, dass der Kreml tatsächlich von diesen Schattensöldnern nichts weiß?
Nein, also das ist eigentlich nicht vorstellbar. Also erstens haben die Russen natürlich in Syrien ihren Geheimdienst sehr aktiv, der das Land überwacht und zudem ist gerade dieser Söldnertruppe Wagner offenbar, so viel man weiß, eng verbunden sogar mit dem Militärgeheimdienst der Russen. Also die ist tätig im Auftrag des Geheimdienstes der Russen. Die Söldner erledigen oft Aufgaben für die russische Armee, gefährliche Aufgaben oder auch besonders schmutzig. Ob das jetzt bei diesem Vorfall auch so war, das weiß man allerdings nicht.
Da frage ich mich ja schon, warum steht denn der Kreml, warum steht Putin nicht einfach hin und sagt, ja, es gibt diese Söldner?
Erstens sind eben Söldnertruppen nach russischem Recht illegal. Also der Kreml kann deswegen gar nicht zugeben, dass es eine solche Truppe gibt, weil es eben gegen das russische Gesetz ist. Und zweitens werden diese Söldner auch ganz gezielt eben eingesetzt von der russischen Führung, soweit man weiß, weil sie eben die Drecksarbeit erledigen und weil sie zudem, wenn etwas schief geht, also wenn diese Männer sterben im Kampf, nicht in der Statistik der gefallenen Russen auftauchen. Also der Krieg, denke ich, wäre in Russland sehr rasch unpopulär. Die Söldner aber, die werden geheim beerdigt, weil es sie eben gar nicht gibt. Und entsprechend machen sie auch nicht das schöne Propagandabild des erfolgreichen Kriegseinsatzes in Syrien kaputt. Und ich denke, in diesem Fall kommt aber noch ein weiterer Punkt dazu. Man stelle sich einmal vor, das wären echte, also reguläre russische Soldaten gewesen, die hier von amerikanischen Soldaten getötet worden wären. Und eben nicht Söldner, sondern eben echte Soldaten, reguläre Soldaten. Und das wäre natürlich eine extrem gefährliche Situation. Also dann würde eine ganz, ganz schlimme Eskalation, eine direkte Konfrontation zwischen Russen und Amerikanern in Syrien drohen. Und ja, das wäre eine recht albtraumhafte Vorstellung.
Also weil dann Putin reagieren müsste?
Er müsste reagieren. Das wäre absolut unmöglich, dass er da das einfach hinnimmt. Also insbesondere, wenn es sich da um mehrere getötete, reguläre russische Soldaten handeln würde, dann könnte er das nicht einfach so vorbeigehen lassen.
Aber eben, es kommen immer mehr Details ans Licht. Man weiß immer mehr über diese Söldner. Wie lange lässt sich denn diese Geheimnistuerei noch halten?
Also in Russland lässt sie sich eben doch relativ lange halten, weil das staatliche Fernsehen kontrolliert wird vom Kreml und die meisten Russen sich über das staatliche Fernsehen informieren und eben entsprechend einfach gar nichts wissen von diesen Ereignissen in der kritischen Öffentlichkeit, bei jungen Leuten, bei eben kritischen Leuten in den Großstädten, die im Internet unterwegs sind oder die kritische Zeitungen lesen, sind diese Dinge schon länger bekannt. Die große Masse der Russinnen und Russen hat davon allerdings wahrscheinlich noch nie etwas gehört.
Heißt das, es bleibt alles beim Alten oder gibt es irgendwie Bewegung in der Politik?
Es gibt schon eine Art Bewegung. Das ist auch ganz interessant, dass in der Duma, also im russischen Parlament hier in Moskau, jetzt in diesen Tagen die Diskussion wieder in Gang gekommen ist. Man müsse eben diese Söldnertruppen legalisieren. Also es gibt bereits ein Gesetzesprojekt, das schon seit einer Weile rumliegt und das man jetzt wieder hervorgenommen hat, wo man eben diesen Söldnern einen legalen Status geben will. Und ein Parlamentarier hat auch gesagt, diese Leute sind russische Bürger, die sind gefallen irgendwo in einem fremden Krieg und die Regierung schweigt einfach, das ist ein unhaltbarer Zustand. Wir müssen die sozusagen ins Licht holen. Also da kann gut sein, dass sich in dieser Frage etwas bald ändert.
Sagt unser Mann in Moskau, David Nauer. Und nun in die Stadt Zürich. SP-Stadtpräsidentin Corinne Mauch muss derzeit ziemlich viel Kritik einstecken. Eine Schönwetterpilotin sei sie, bei Krisen überfordert und damit letztlich mitschuldig am Abgang ihrer Parteikollegin und Gesundheitsvorsteherin Claudia Nielsen. Solche Kritik tut weh, im Wahlkampf schmerzt sie noch mehr. Geht es doch darum, nicht Führungsschwäche, sondern eben Führungsstärke zu beweisen. Ja, Christoph Brunner in Zürich, in der Stadt ist Wahlkampf, es geht auch ums Präsidium am 4. März. Hat sich denn der Ton wegen der Sache Nielsen spürbar verschärft?
Ja, der Fall Nielsen, der hat den Kritikern von Corinne Mauch natürlich noch zusätzliche Munition gegeben. Es hat vorher schon genug Munition gehabt, schon vor Nielsens Rückzug letzte Woche. Da hieß es von bürgerlicher Seite ja immer wieder, Corinne Mauch habe den Stadtrat, die Stadtregierung nicht im Griff. Sie schaue zu wenig hin, besonders natürlich bei ihren linken Stadtratskolleginnen und Kollegen. Corinne Mauch reagiere nur dann, wenn der mediale Druck zu groß werde. Und damit habe sie auch klar dazu beigetragen, dass die Situation um Claudia Nielsen derart eskaliert sei. Und das bürgerliche Wahlbündnis führte deshalb am Montag extra noch mal eine Medienkonferenz durch. Und dort sagte FDP-Stadtrat Philipp Leutenecker, er ist auch Kandidat für das Stadtpräsidium, jetzt sei es Zeit für einen Wechsel. Und in den Interviews wies er dann auch darauf hin, dass er in der Wirtschaft viel Führungserfahrung gesammelt habe.
Mauch ist seit 2009 Stadtpräsidentin von Zürich. Dieses Jahr wird sie gleich von zwei Kandidaten herausgefordert. Der eine heißt eben Philippo Leutenecker. Christoph Brunner über einen intensiven Wahlkampf in der Stadt Zürich.
Ein paar Monate nach Corinne Mauchs Amtsantritt vor 9 Jahren machte in Zürich ein Spitzname die Runde. Die graue Mauch. Die ersten Auftritte der Stadtpräsidentin waren hölzern, nicht sehr souverän, fast unbeholfen. Ganz anders heute. Bei einem Wahlpodium von Radio SRF Anfang Februar präsentiert sich Mauch locker und schlagfertig. Schließlich geht es Zürich gut und sie genießt großen Rückhalt in der Wählerschaft. Und so reagiert die Stadtpräsidentin gelassen, wenn zum Beispiel Herausforderer Philipp Leutenecker, ihr Stadtratskollege von der FDP, mit ungenauen Zahlen zum Defizit des Zürcher Stadtspitals argumentiert.
Jetzt haben wir etwa 500 Millionen Defizit dort. Das ist auch für die Stadt Zürich ein rechter Brocken.
Philippo, Triemli hat nicht eine halbe Milliarde Defizit, das ist einfach schlicht
Sie
falsch.
Sind in der Schuld mit der halben Milliarde.
Das aber das ist also etwas anderes.
Und auch als ihr Gegner ungeduldig und laut wird, gerät Corinne Mauch nicht aus der Ruhe. Sie lacht nur leise.
Zusammen mit den Akteuren aus der Kulturszene machen und das braucht. Das
Corinne, ist so. Du darfst schon reden, aber es ist jetzt nicht deine Zeit.
Filippo Leutenecker gehört zu Corinne Mauchs lautesten Kritikern. Es ist das zweite Mal, dass der ehemalige FDP-Nationalrat die Stadtpräsidentin herausfordert. Vor 4 Jahren ist er mit gut 40% der Stimmen klar unterlegen. Unter Corinne Mauch sei die links-grün dominierte Stadtregierung bequem geworden, sagt Leutenecker.
Der Stadt Zürich geht es gut, aber wir haben eine bequeme Situation. Diese hohe Konjunktur, die spült natürlich unglaublich viele Steuermittel in die Kassen und die werden irgendwann mal nicht mehr so sprudeln. Das heißt, wir müssen jetzt Strategien entwickeln, damit wir nachher nicht in die Rücklage geraten.
Es ist einer der Hauptvorwürfe an Corinne Mauch. Sie habe keine Visionen für Zürich, keine Strategien für die Zukunft. Das findet auch der dritte Anwärter auf das Zürcher Stadtpräsidium, der Grünliberale Andreas Hauri.
Man weiß zum Beispiel von Frau Mauch nicht, wo die Stadt Zürich in 10 oder 15 Jahren stehen soll, wo man Schwerpunkte setzen möchte. Und da kann man wirklich schneller vorangehen. Da muss man auch spontaner vorangehen und gewisse Dinge mal wagen. Und das fehlt schon im Moment in der sehr bürokratisch organisierten Stadtverwaltung.
Corinne Mauch kennt die Argumente ihrer Gegner gut.
Wenn man keine anderen Vorwürfe hat, dann kramt man so einen Vorwurf aus der Mottenkiste. Filippo Leutenecker hat auch schon gesagt, ja, das Manna fällt vom Himmel, das fällt überhaupt nicht vom Himmel.
Mauch betont, ihre Regierung habe sehr wohl klare Strategien bis ins Jahr 2035 vorgelegt. Diese umfassen unter anderem Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftsstandorts, zur Digitalisierung oder für ein Wachstum mit Nachhaltigkeit. Außerdem habe sie nach ihrem Amtsantritt mitten in der Finanzkrise bewiesen, dass sie auch in schwierigen Zeiten nicht planlos sei, so Mauch.
Dass Zürich heute so erfolgreich ist das Ergebnis von vielen Jahren, in die wir erstens die Krisen bewältigt haben und zweitens in unsere Stadt investiert haben. Das ist Ausdruck einer Politik.
Eine Politik aber, die ganz zugeschnitten sei auf die linke Wählerschaft in Zürich, kritisieren die Bürgerlichen weiter. Und Corinne Mauch baue die Stadt mehr Velowege, führe ständig neue Tempo-30-Zonen ein und investiere Millionen in den günstigen Wohnungsbau und die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft. Die Bedürfnisse der Autofahrer oder des städtischen Gewerbes zum Beispiel gingen vergessen. Corinne Mauch versucht erst gar nicht, diesen Vorwurf zu entkräften. Sie habe diesen Auftrag in verschiedenen Abstimmungen vom Stimmvolk bekommen.
Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir diese Politik umsetzen, die die Bevölkerung von uns erwartet.
Corinne Mauch agiert aus der Position der Stärkeren. Solange sie die linke Wählerschaft in Zürich nicht vor den Kopf stößt und weiter auf Nummer sicher geht, kann die Kritik ihrer Herausforderer noch so heftig sein. Um ihre Wiederwahl am 4. März muss sich Zürichs Stadtpräsidentin keine Sorgen machen.
Sie hören Rendezvous am Mittag seit 50 Jahren, Service Public des Schweizer Radios. Frühstücksflocken am Morgen, einen Schokoriegel in der Pause, Büchsenravioli am Mittag, Eiscreme zum Zviere und eine Tiefkühlpizza zum Znacht. Das Kind kriegt Babynahrung und der Hund Friskies. Alles aus dem Hause Nestlé. Der Lebensmittelkonzern aus Vevey hat mit seinen unzähligen Produkten jahrzehntelang viel Geld verdient. Doch im letzten Jahr ist es Nestlé nicht mehr ganz so rund gelaufen. Neu setzt Nestlé darum auf den Trend zu gesünderen Nahrungsmitteln unter der Leitung des neuen Konzernchefs Marc Schneider. Über diese Strategie hat Wirtschaftsredaktor Jan Baumann mit dem Nestlé-Chef gesprochen.
Herr Schneider, Nestlé ist ja auch unter Ihrer Leitung daran, die Strategie etwas anzupassen, mehr gesunde Produkte. Liegt das auch daran, dass man zum Beispiel in diesem Markt USA eben noch nicht ganz die Produkte hat, die die Konsumentinnen und Konsumenten möchten?
Wir befinden uns mitten in einer Umbauphase, was eben diese Produkte angeht. Ich muss allerdings der Ordnung halber auch sagen, dass in Amerika in der gesamten Branche die Umsatzentwicklung im vergangenen Jahr recht verhalten war. Das betraf also nicht nur Nestlé. Wir versuchen aber stärker, diejenigen Produkte anzubieten, die im Trend mit dem Konsumenten liegen, also leichtere Produkte, gesündere Produkte, Produkte mit besonderen ernährungsseitigen Zusatznutzen. Und wir haben hier einiges an Fortschritten gemacht, einerseits mit internen Entwicklungen, die dann jetzt bereits entweder auf den Markt gekommen sind oder in Kürze auf den Markt kommen werden, oder eben andererseits über Unternehmen, die wir zugekauft haben.
Sie haben die Süßwaren, das Süßwarengeschäft verkauft und eine Akquisition gemacht im Bereich Vitamine, Nahrungsmittelzusätze. Was ist da die Idee dahinter?
Das US-Süßwarengeschäft bestand im Wesentlichen aus lokalen Marken, die keine globale Auswirkung haben. Diese Marken waren zum Teil nicht mehr ganz modern, nicht mehr ganz dem Konsumentengeschmack entsprechend. Wir sahen hier einen guten Weg, uns aus diesem Geschäft zurückzuziehen und zugleich eben das Geschäft auszubauen mit modernen Nahrungsergänzungsmitteln und Vitaminen, eben der Zukauf der Firma Atrium, den wir im letzten Quartal bekannt gegeben haben.
Der Trend geht ja ganz klar in Richtung weniger Fett, weniger Zucker. Kann Nestle als Nahrungsmittelmulti wirklich etwas beitragen dazu, dass die Menschen sich gesünder ernähren?
Selbstverständlich können wir das und wir tun das bereits seit langer Zeit. Ich würde sogar argumentieren, dass wir es getan haben, seit wir das erste Produkt, nämlich Kindernahrung, anbieten, welches immerhin das Leben eines Kindes gerettet hat. Wir stehen also zu dieser Verantwortung, aber nicht nur im Kindernahrungsbereich, sondern auch in anderen Bereichen.
Das sagt Nestlé-Chef Marc Schneider. Sie tanzen zwar alle etwas aus der Reihe, das aber ganz oben auf den Bestsellerlisten. Die kauzig sympathischen Antihelden der skandinavischen Krimis wie Martin Beck, Kurt Wallander oder Lisbeth Salander. Nun erhalten diese Krimis aber Konkurrenz von noch viel weiter nördlich, vom hocharktischen Spitzbergen-Archipel. Von dort berichtet SRF-Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Draußen ist es eisig kalt und vor allem sehr, sehr dunkel. Zwischen Mitte Oktober und Anfang März bleibt die Sonne in Longyearbyen, dem Hauptort der Spitzbergeninseln, hinter dem Horizont. Auf halbem Weg zwischen dem Nordkap und dem Nordpol, sozusagen am Ende der Welt gelegen, inspiriert die kalte Dunkelheit nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Schreiben. Die besondere Lage weit oben im Norden, vor allem aber auch die einzigartigen politischen Bedingungen von Spitzbergen haben in den letzten Jahren nicht nur norwegische, sondern auch internationale Autoren und Filmemacher inspiriert. In England feierte in den letzten Jahren die Krimiserie Fortitude, die in Longyearbyen angesiedelt ist, große Erfolge. Und weil es auf der Inselgruppe auch russische Siedlungen gibt, spielen verschiedene Krimis auch an diesen Orten. Zudem bieten dramatische Geschichten, die sich im Ersten und Zweiten Weltkrieg gleich unter dem Nordpol abspielten, den Rahmen für Romane der dunkleren Sorte. Auch norwegische Krimiautoren haben die Besonderheiten von Spitzbergen oder Svalbard, wie das von Norwegen verwaltete internationale Gebiet im Eismeer heißt, als Schauplatz für ihre neuesten Werke genutzt. Darunter auch der bekannte Schriftsteller Øystein Wiig, der kürzlich mit einer 600 Seiten dicken Geschichte herauskam, die es in sich hat.
Ein Krimi-Märchen mit einem sehr für unsere Zeit aktuelles Unterton.
Dödsrytteren, zu Deutsch der Todesritter, spielt auf Spitzbergen und handelt vom Versuch des nordkoreanischen Regimes, quasi über den Nordpol die Welt zu erobern. Das klingt auf den ersten Blick reichlich absurd und geht folgender Fragestellung nach.
Was will Kim Jong-un auf Svalbard? Was will er hier machen?
Der Ausgangspunkt von Øystein Wiigs arktischem Krimi hat aber einen realpolitischen Anlass. Das nordkoreanische Regime unterzeichnete nämlich den sogenannten Spitzbergen-Vertrag. Dieser regelt den Zugang zum Archipel, das eine Landfläche aufweist, welche anderthalb Mal der Schweiz entspricht und wo es mehr Eisbären als Menschen gibt. Noch unter der Vorgängerorganisation der UNO, dem Völkerbund, wurde 1925 international vereinbart, dass die Inselgruppe für jedes Land, das den Vertrag unterzeichnet, zugänglich sein soll. Dass es aber keine militärische Präsenz geben darf. Trotzdem betreibt Norwegen aber eine der größten Überwachungsstationen der Welt, unweit der Hauptstadt Longyearbyen, wie Øystein Wiig bei seinen Recherchen für den neuen Krimi herausgefunden hat.
Dann haben wir diese Satellitstation. Es gibt ja auch Spekulationen, dass diese Bilder, die hier downloadet werden, vielleicht nicht nur für das Wetter zu forecasten.
Im Roman verschafft sich Nordkorea über den Kauf einer Fischfabrik auf Spitzbergen Zugang und übernimmt anschließend die ganze Insel. Der Held im Buch, er heißt Tom Hartmann, wehrt sich jedoch ehrenhaft, erzählt Wieg.
In 2 Stunden verschwinden die totale Bevölkerung von Longyearbyen. Nur nordkoreanische Soldaten zurück. Nur ein Mann.
Øystein Wiig hat für seinen neuesten Band mit dem norwegischen Geheimdienstoffizier Hartmann in der Hauptrolle mehrere Monate in Longyearbyen verbracht und zeigt sich heute fast ein bisschen geschockt über die Aktualität, die das Thema Nordkorea erhalten hat.
Ich dachte, ja, es geht, ich habe alle, also faktenweise geht es, aber es wird natürlich nicht passieren. Aber jetzt bin ich nicht mehr so sicher. Also.
Aber auch wenn das im Buch beschriebene Szenario mit aller Wahrscheinlichkeit Fiktion bleiben wird, sind diese Krimis Vorzeichen einer anderen Art von Invasion. Nämlich jene der Touristen, welche die abgelegene, exotische Destination in den letzten Jahren dank Internet, Billigflieger und verbesserter Infrastruktur in schnell wachsender Zahl entdeckt haben. Alleine 2017 fanden fast 80.000 Besucherinnen und Besucher den Weg nach Spitzbergen mit seinen gerade einmal 3.000 Einwohnern.
Eins nach eins, so tönt Erleichterung.
This is a good day for South Africa. We should actually, they should actually make this a holiday, you know, just to remember this day.
Jacob Zuma ist nicht mehr südafrikanischer Präsident. Unser Tagesgespräch gleich im 1.4. nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Mara Zinnhäusern.
10% Elektroautos bis 2020 auf Schweizer Straßen. Das ist das Ziel des Autoverbands Auto Schweiz. Er fordert der Bund, Kantone und Gemeinden auf, den Ausbau der Ladestationen und der Tankstellen zu unterstützen. Auch bei den Steuern gäbe es noch Potenzial. Eine Biologin, die von der Uni Genf nicht als Professorin angestellt wurde, kann nicht beweisen, dass sie aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert wurde. Zu diesem Schluss kommt das Bundesgericht. Es gibt damit der Uni Recht. Diese hatte ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts weitergezogen. In der Deutschschweiz sind im letzten Jahr knapp 15 Millionen Bücher verkauft worden. Damit ging der Umsatz um knapp 3% zurück. 2016 waren es noch über 4%. Der Grund? Die Bücher waren letztes Jahr etwas günstiger.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.